Gibt es irgendwelche Fragen dazu?
Ja, ich habe eine Frage. Welche Rolle eigentlich den Geschmack in diesem Zusammenhang zu sprechen? Also der Geschmack ist ja eigentlich schon auch ein Objekt des Designs, aber irgendwie auch gleichzeitig ein Kriterium, wie man sich kulturell positioniert.
Also so etwas wie Geschmack lehnt Heidegger sicherlich grundsätzlich ab. Ja. Und zwar deswegen, weil der Geschmack ist ein, kann nur verstanden werden, gedacht werden, in der Perspektive einer ästhetischen Einstellung dem Kunstwerk gegenüber. Ja? Das heißt, ich als dieses Subjekt der Betrachtung habe diesen Geschmack. Ja? Das bedeutet, ich mag zum Beispiel, ich weiß nicht, Fisch und mag Fleisch nicht. Ja, ich mag Fleisch und mag Fisch. Und so wie ich Geschmack habe in Bezug auf mein Essen, so habe ich Geschmack in Bezug auf die Kunst. Ja. Das ist sicherlich nicht das, was Heidegger will, denn was Heidegger will, ist die Wahrheit. Und die Frage ist, wenn auch ein Nietzscheanischer, man kann sagen, ich habe keinen Geschmack für die Wahrheit. Ja? Das stimmt, das kann man immer sagen. Ich mag die Lüge besser. Ja? Aber von dieser Nietzscheanischen Wendung abgesehen, ist die Wahrheit etwas, was uns sonst aufzwingt, ja? was wir denken als das, was vom Geschmack unabhängig ist. Wir sprechen in Bezug auf das Design oder in Bezug auf die Kunst vom Geschmack, nur wenn wir quasi automatisch davon ausgehen, dass das Kunstwerk oder das Design keiner Wahrheit offenbart. Dass sie nichts Wahres sind und nichts Wahres zeigen. Dann ist das unser Verhältnis zu diesen Dingen nur vom Geschmack abhängig. Das heißt, von dem, was uns gefällt oder nicht gefällt. An dem Augenblick, an dem wir allerdings entscheiden, dass die Kunst etwas Wahres in sich hat, dann bekommt die Kunst eine zwingende Bedeutung jenseits des persönlichen Geschmacks. Und das ist, worauf Heidegger eigentlich hinaus will. Wir sozusagen betrachten das Bild von Van Gogh nicht, weil uns dieses Bild gefällt, mehr gefällt als ein anderes Bild, sondern weil wir denken, dass in diesem Bild etwas ausgesagt wird und gezeigt wird, was für uns von Bedeutung ist. Im Sinne der Welterkenntnis. Naja, so weit würde ich nie gehen. Erstens gibt es ja sicherlich Wahrheit in einem, in einem ganz einfachen Sinne. Zum Beispiel, wenn ich ein Flugzeug baue, dann baue ich dieses Flugzeug so, dass dieses Flugzeug fliegt. Ja. Und wenn ich zum Beispiel sage, das ist Geschmackssache, also ich mache ein bisschen anders, dann ist es zwar, sieht vielleicht besser aus, aber stößt er ab. Ja. Also so ganz ohne ist es ja auch nicht. Ja.
Aber Kunst ist ja nicht etwas, was mir jetzt in erster Linie Nutzen bringt. zu bringen, dass mich als Mensch Nutzen bringt, ist, dass ich meine Nahrung habe. Das ist Nutzen, also nützlich, weil sonst kann ich morgen nicht mehr überleben. Das kann man, also, das kann man doch gar nicht auf die Kunst anwenden, dass es nützlich ist. Das kann ja immer nur ein Beweis sein für eine bestimmte Umsetzung einer bestimmten Denkrichtung, einer bestimmten geschmacksvollen Entscheidung oder nicht geschmacksvollen Entscheidung.
Ja, das ist halt so eine Frage. Ja. Zunächst einmal ist es so, dass vom Technischen jetzt abgesehen, wir ständig mit Ansprüchen konfrontiert werden, die Wahrheitsansprüche sind. Ja, das heißt, es kommt zu uns Herr Schröder oder ich weiß nicht wer, und sagt, die Sache ist so, dass wir, ich weiß nicht, sparen sollen oder nicht sparen sollen und das sollen es jenes sein. Und das ist wahr. Ja? Er sagt ständig, so sind die Fakten, das ist doch wahr. Die Entgegnung, die ja ganz natürlich ausfallen kann, nämlich, dass ich sage, ja, es ist zwar wahr, aber gefällt mir nicht, ich möchte nicht sparen. Klingt irgendwie, reicht nicht aus. Ja? In einer ideologisch angespannten Lage, wenn jemand nicht mit einem geschmacklichen Urteil kommt, sondern mit einem Wahrheitsanspruch kommt, es genügt, einen solchen Wahrheitsanspruch aufzustellen, um die anderen zu zwingen, auf der gleichen Ebene diese Frage zu beantworten, auch wenn sie das nicht wollen. Ja? Und sagen, nein, das, ja, und so. Ein gutes Beispiel ist jetzt die ganze Auseinandersetzung mit dem Islam. Ja? Man plötzlich von der europäischen Seite, wo die Europäer überhaupt keine Ahnung haben, oder die Leute, also einige haben, aber andere nicht, sagen, aber diese Selbstmordattentate, sie entsprechen doch nicht dem wahren Islam. Da wird sofort die Wahrheit bemüht, und zwar die Wahrheit vom Islam, von dem man keine Ahnung hat. Aber trotzdem sagt man die Wahrheit und das wahre Islam. Warum? Weil man mit einem Anspruch konfrontiert wird, den man nur mit einer anderen Wahrheit sozusagen abwehren kann. Das ist die zweite Dimension der Wahrheit. Wenn jemand zu Ihnen kommt, und eine Wahrheit aufstellt, einen Wahrheitsanspruch aufstellt, gleichzeitig einen Machtanspruch beinhaltet, sie können und müssen diese abwehren, wie sie es wollen, nur dadurch, dass sie sich einlassen auf diese Diskussion. Wenn sie das nicht tun, ist die Entgegnung nicht machtvoll genug. Das ist der Punkt Nummer zwei. Der Punkt Nummer drei ist dann folgendes. Wir leben in einer Welt, in der, wie gesagt, wir ständig konfrontiert sind mit medialen Figuren, Romanfiguren, Filmfiguren und so weiter. Wir leben nicht in der Wirklichkeit, in der nur die Menschen aus Fleisch und Blut vorkommen, sondern wo das an Kunsthelden auch vorkommt. Und jetzt zum Beispiel, wenn Sie sagen, ich bin jemand, der, alle sagen das nicht, aber zum Beispiel ich würde sagen, ja, ich bin jemand, der nur vom Geschmack lebt. Ja. Ich bin jemand, der, ich weiß nicht, nur in der Nacht aufsteht, am Tag schläft, ja, und ja, einfach nur das trägt, was die anderen nicht tragen und das sagt, was die anderen nicht sagen. Aber es mir halt gefällt und so weiter und so fort. Ja? Was bedeutet das? Was wird jemand tun, dem ich das sage? Er sagt, aha, du bist wie Baudelaire. Oder Oscar Wilde. Das heißt, dieser Geschmack selbst als Geschmack und ich als Träger eines Geschmacks, inklusive des radikalen Geschmacks, kann mich nur konstituieren, kann mich nur setzen, kann mich nur beschreiben und kann mich einbringen in das soziale Leben, indem ich mich mit explizit oder nicht explizit mit einer Figur identifiziere, die selbst aus der Kunst kommt. Und das ist, glaube ich, eine tiefe Dimension dessen, was Heidegger bis zu einem gewissen Grad meint. Das heißt, er spricht darum, dass man, damit man überhaupt in der Welt agieren kann, so etwas wie ein Vorverständnis oder so etwas wie eine Öffnung, so etwas wie eine Lichtung, so etwas wie eine Klarsicht, so etwas wie ein Bereich der Übersichtlichkeit, Durchsichtigkeit, Transparenz haben kann, um sich überhaupt als solche in diesem Bereich zu definieren. Ja? Das heißt, für mich soll von Anfang an klar sein, bis zu einem gewissen Grad, und nicht für mich selbst, sondern auch für die anderen, was es bedeutet, als jemand zu existieren, der nur ein Träger eines Geschmacks ist und sonst nicht. Ja? So dass ich quasi automatisch auch das ganze Umfeld mitdenke. Ja, das ist ein Mensch, der Poet Modi ist vielleicht ist er ein Multimillionär, der sozusagen von seinen Launen lebt, vielleicht ist er ein armer Poet, der in der Gosse lebt. Wir haben sofort eine große Übersicht an Situationen, Glücksfälle, Scheitern und so weiter und so fort, was mit dieser Situation, was mit dem Satz als eine imaginäre, virtuelle Welt uns auftut. Ja? Und das ist die Welt, ja? Das ist die Welt von der Heidegger spricht. Ja? Das heißt, die Welt eines Ästheten, der vom Geschmack lebt und nur sich nach dem Geschmack richtet, ist eine Welt, die uns schon erschlossen ist. Das ist die Welt, die uns schon transparent ist und wir können in diese Welt eintreten. Woher haben Sie aber dieses Wissen? Warum wissen wir, dass es sowas gibt und warum können wir diese Eintritt überhaupt uns unter anderem gewähren? Weil wir die Kunstwerke schon mal gelesen haben, wo das Texte gelesen haben und es beschrieben wird. Wenn jemand von Baudelaire und Oscar Wilde und all diesen Leuten keine Ahnung hat, nie konfrontiert wurde mit ihren Schriften, weiß auch nicht, was es bedeutet, Ästhet zu sein, außer dass er vielleicht schwangere Lämmer gesehen hat. Ja? Das wäre was.
In dem Augenblick, wo sich eben diese Wahrheit geschichtlich und historisch konstituiert, ja, dann ist ja innerhalb dieses Kontinuums ein Bekenntnis, Menschen im Grunde genommen nur dann wirklich Kunstwerk, wenn es sich bei diesen Menschen von vornherein um ein Kunstwerk selbst handelt, weil dann entsteht sowas wie ein Simulacrum oder sowas innerhalb dieses Systems.
Ja, aber wir können das sozusagen nicht prüfen. Ja, wir können das nicht prüfen. Ja, das ist das Problem. Die Frage ist, wie wir die Kunst benutzen. Und zwar notwendigerweise, um so etwas wie ich beschrieben habe, also wie Heidegger beschrieben haben, einen Eintritt in eine gewisse Öffnung zu bekommen und nicht um dieses zu genießen. Ja? Es ist nicht so, dass ich Oscar Wilde zum Beispiel gelesen habe und das hat mir gut gefallen. Ja? Das reicht nicht aus, weil zunächst einmal muss ich wissen, was es bedeutet, dass einem etwas gut gefällt. Woher weiß ich das überhaupt? Ich weiß es zum Beispiel vom Essen, ja, vielleicht. Aber wie kann ich das über die Kunst wissen? Was passiert überhaupt, wenn einem etwas gut gefällt? Warum weiß ich das? Und in diesem Sinne, wie kann ich von wenn ich versuche jetzt ein echtes Bild von Simulacrum, ein echtes Kunstbild von Simulacrum zu unterscheiden, ist das eine Operation, die auch wiederum nur dann mir als eine sinnvolle vorschwebt, wenn ich sie mal erlebt habe in einem, sagen wir, Film. Ja? Wenn ich so etwas wie Truman Show gesehen habe, dann weiß ich ja, es. Ja. Aber da muss ich Truman Show schon einmal gesehen haben. Und ich muss wissen, was es bedeutet, in die Irre geführt zu sein durch eine Öffnung. Was ist ja Truman Show? Ja? Es ist jemand, der heideggerianischer Held ist. Ja? Der lebt in einer Öffnung des Seins. Ja? In einem Staat, ja, weiß ich. Und dann stellt er fest, das ist ein Kunstwerk. Das ist ein Kunstwerk. Gut. Und dann, als er feststellt, das ist ein Kunstwerk, ist er was? Also die Frage, die nicht beantwortet werden kann, weil diese Eröffnung hat sowohl ein erschreckendes Moment, ja, ein Moment, dass man unter Kontrolle ist und so weiter, wie auch etwas Befreiendes. Befreiendes insofern, dass man den Autor findet. Ja? An dem Moment, an dem er verstanden hat, dass es ein Kunstwerk ist, hat er auch den Autor gefunden. Ja? Er ist sozusagen durch dieses Kunstwerk zum Autor vorgedrungen. So wie der religiöse Mensch an dem Moment, an dem er versteht, dass die ganze Welt ein Kunstwerk ist, und zwar von Gott hergestellt, sozusagen zum Kreator oder zum Gott einen Weg findet. Ja? Er findet Weg zum Gott, und ist es so schlecht, ist es so gut, ist es tragisch, ist es hoffnungsvoll, das wissen wir nicht. Aber es handelt sich um eine Figur, die wir nachvollziehen können, weil wir so etwas gesehen haben im Film. Bei Kafka. Aber bei Kafka ist es halt so, dass er, ja, bei Kafka, er hat sozusagen diesen Film schon mal gesehen, auf Truman Show. Er hat diesen Film gesehen, als er kabbalistische Schriften gelesen hat, aber es ist genau das Gleiche. Das heißt, man geht sozusagen durch die Welt hindurch und merkt an bestimmten Ecken und Kanten und ich weiß nicht was, dass diese Welt keine natürliche Welt ist, sondern sozusagen, dass irgendwo etwas dahinter steckt, so ein Designer, ja, der irgendwie Zahlen und so und das und jenes. Und irgendwann tut man was. Und bei Kafka ist sicherlich diese tragische Situation, dass er, also oder tragische oder auch wiederum, man weiß es nicht, dass er sozusagen durch diese Welt hindurch geht und kommt ins Studio. Ja. Das ist das Schloss. Ja. Also der, also Truman Show, der Held geht auch sozusagen von Setting, von Set zum Studio. Ja, zum Regisseur. Aber im Unterschied zu Hollywood herrscht in diesem Studio bei Kafka ein ziemliches Durcheinander. Und so findet er so lang. Es ist so wie eine riesige österreichische Behörde, die ich ja in meiner Zeit in Wien erlebt habe, wo man tatsächlich hineinkommt und sich nicht zurechtfindet. Ja? Man weiß nicht, obwohl sie sozusagen Verantwortliche da sitzen und die Türe und Übergänge sind alle nicht richtig aufgezeichnet, das sind die falschen Leute, die da sitzen und so weiter und so fort. Und irgendwann ist man schon müde und erledigt, will nach Hause. Ja, nur, ja, also, will nach Hause, aber kann auch nicht. Ja, also, das ist dieses Gefühl. Ja. Es ist sicherlich bei Kafka so wie bei Truman Show, aber nur sozusagen unter den Bedingungen des K&K-Verwaltung, wie ich so sagen, durchsichtiger amerikanischer Show geschah. Und der Punkt ist aber in beiden Fällen, dass wir, und das ist das, was letztendlich uns Heidegger sagen will, wenn auch in einer aufgeladenen Sprache, dass wir auch die Kunst als Erschließung bestimmter Figuren der Lebenshaltung und der Lebensweise angewiesen sind. Ja? Dass wir anders nicht denken können, anders nicht funktionieren können, als durch diese Figuren. Das Problem ist nur, dass wir nicht in einer Situation sind, die Heidegger vorschwebt, wenn er sagt, das historische Volk. Ja? Bei ihm, wenn man liest, ist das ständig so. Ja? Das historische Volk, das ist was Gutes. Ja? Und der Kunstbetrieb und seine Diener, das ist was Schlechtes. Da ist schon die Diskussion über den Tag der Kunst und so weiter sozusagen im Hintergrund spürbar. Das heißt, für wen, ja, wo Hitler fragt im Jahre, glaube ich, 36, für wen arbeiten Sie, für das Publikum oder für das Volk? Ja, das ist die grundsätzliche Frage. Dieser Unterschied zwischen Publikum und Volk ist ja entscheidend. Für das Volk bedeutet, dass sowohl der Künstler in Bezug auf das Volk eine Verantwortung hat, wie auch das Volk in Bezug auf den Künstler. Ja? Und zwar insofern, dass das Volk unter der Verpflichtung steht, seine Kunst zu kennen, seine Künstler zu kennen und der Künstler für sein Volk zu schaffen. Wir sind aber in einer Situation, eine gewisse Aufgelöstheit, in dem Sinne, dass wir zwar sicherlich auch in der Präsenz der Kunst leben und denken und die Kunstwerke auch benutzen als Vorlage für unsere eigene Vorstellung, was die Welt ist, als Eröffnung der Welt, aber wir bekommen diese Eröffnung aus verschiedenen Quellen. Einige haben diese Filme gesehen, andere wiederum nicht. Einige haben diese Romane gelesen, andere wiederum nicht. Und so sprechen wir jede eine Sprache, die schon weitgehend durch diese Wahrheit der Kunst bestimmt ist. Die Sprachen sind aber genug heterogen, um so etwas wie das historische Volk, das heißt ein Volk, der eine gemeinsame Erfahrung hat, von dem man annehmen kann, dass zum Beispiel ein Buch hat dieses Volk gelesen, sei es Bibel, sei es Mein Kampf, sei es Kapital von Marx. Das heißt, zumindest ein Verweis gilt immer, dass man von diesem Volk das kaum annehmen kann, oder wenn schon, dann ist es vielleicht was? Terminator? Kann man schon mal.
Ja, ich wollte fragen, wieso also in Bezug auch zu dem letzten, wieso hat das Volk eigentlich eine Verantwortung gegenüber dem Künstler? Wieso muss der Betrachter zum Autor oder zum Kreator was macht das für einen Sinn? Also wieso muss ich die Hermeneutik, also Sie haben gemeint, dass die Hermeneutik des Künstlers muss der des Betrachters überlegen sein. Wieso muss es umgekehrt auch eine Antwort geben.
Na gut. Wie Hegel sagte, entweder schließt du dich dem Weltgeist an oder er schleppt dich mit. Ja, das heißt, die Verantwortung liegt dort, wo wir den Zugang zur Wahrheit mit so etwas wie einer Handlungsfähigkeit assoziieren. Ja, das heißt, in der Verantwortung des Volkes oder des Einzelnen liegt nach Heidegger ganz bestimmt, ja, nicht passiv zu sein, nicht mitgetragen zu sein, nicht geschleppt zu sein oder mitgeschleppt zu sein, sondern aktiv zu agieren. Es ist eine Philosophie der Praxis letztendlich. Eine Philosophie der Entschlossenheit, wie gerade gesagt, eine Philosophie, die im Hintergrund eine gewisse Wahl trifft. Und die Wahl besteht darin, dass es besser ist zu agieren, als zu nicht zu agieren, zu verweilen, ja, der Aktion zu entziehen. Das beginnt mit Marxismus, ja, mit Nietzsche, die Philosophie der Praxis, der Aktion, der Tat. Schon bei Goethe, ja, am Anfang war das nicht das Wort, sondern einfach war die Tat. Ja, schon sozusagen. Faust beginnt mit dieser Abwertung des Wortes und Aufwertung der Tat. Heidegger denkt in dieser Tradition. Für ihn ist also jeder Einzelne und das Volk insgesamt verpflichtet, die Wahrheit zu begreifen, um aktiv zu werden. Weil wenn man das, die Wahrheit nicht begriffen hat, kann man aktiv nicht werden. Ja, man ist zu Passivität verurteilt. Und insofern die Wahrheit in einer ihrer Möglichkeit, eine substanzielle Möglichkeit, durch die Kunst eröffnet wird, wird dem Volk als, oder dem Einzelnen auch als Volksmitglied die Pflicht auferlegt, sich für die Kunst zu interessieren, ja? Im Sinne, sich für die Wahrheit zu interessieren, im Sinne, sich sozusagen als Grundlage und Ausgangspunkt für seine Aktivität das Feld zu erschließen, auf dem man überhaupt agieren soll. Und das macht man durch die Kunst.
Ja, aber wenn es heißt, also vielleicht aus rezeptionsästhetischem Sinne, dass, wenn es schon heißt, Hermeneutik des Betrachters, da gibt es schon, der ist schon inbegriffen, also in dem Wort, in dieser Dialogprozess zwischen Werk und Betrachter, also der erschließt eine Wahrheit oder die Wahrheit ist die dargestellte Wahrheit, aber das hat jetzt mit dem Künstler selbst nichts zu tun. Das ist dann...
Ja, ja, also wenn Sie das meinen, ja. Also ist das sicherlich ja, das... Ja, ja. Wenn Sie das meinen, das ja. Da sicherlich der Verpflichtung seinen Künstler gegenüber bedeutete für mich die Verpflichtung, das wahrzunehmen, was sie tun. Also das, was sie tun, nicht zu überblicken. Ja, sondern eine Verpflichtung, sich sozusagen mit ihren Werken ernsthaft auseinanderzusetzen, in der Erwartung, dass sie einem eine Wahrheit offenbaren. Und eine Wahrheit zu offenbaren bedeutet nicht, eine Meinung zu sagen oder eine Feststellung zu treffen und so weiter, sondern die Möglichkeit der menschlichen Existenz in der Welt abzuzeichnen. Ja, in welche Möglichkeiten der Mensch überhaupt hat. Ja? So wie eine griechische Tragödie. Ja? Man kann seinen Gefühlen nachgeben oder nicht. Man kann seine Pflicht erfüllen oder nicht. Man kann siegen oder Niederlage erleiden. Man kann sich korrumpieren lassen oder nicht. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich verhält. Es gibt so viele Situationen, in denen man gezwungen ist, sich so oder so zu verhalten. Und daraus folgt das und jenes. Ja, das heißt, es ist ein gewisser Bild der Möglichkeiten, eine gewisse Eröffnung der Perspektive, in der man sich einzurichten hat. Ja, indem man sagt, das ist so, was dem Menschen auf dieser Erde, unter diesem Himmel passiert. Damit kann man rechnen, das kann mir auch passieren. Und indem ich mit der Kunst vertraut mache, weiß ich besser, erstens, was mich erwartet und zweitens, wie ich damit umgehen kann, soll. In diesem Sinne handelt es sich um die Wahrheit. Wenn ich aber die Kunst nur als etwas sehe, was mir sozusagen die Freude bereitet, dann ist es Entertainment. Ja. Gut. Was ist die Struktur unserer Welt? Ja? Ich glaube, es ist nicht einfach, das alles zu analysieren. Man muss wirklich den Ausgangspunkt ganz klar markieren. Wenn ich zum Beispiel wofür bringe ich sozusagen die Hälfte meines Lebens oder verbracht habe, sicherlich beim Zahnarzt irgendwann. Und schaue mir immer so Zeitschriften an wie Brigitte oder Wienerin und so. Und, also Frauenzeitschriften. Und ich muss schon sagen, dass die funktionieren auch so, wie Heidegger das beschreibt. Nämlich, sie eröffnen die Perspektive auf die Möglichkeit dieser Welt und Umgang mit diesen Möglichkeiten. Ja, da gibt es ja immer so 6 Typen von Männern, die man in ihrem Leben treffen kann, wie man mit jedem von diesen Typen umgeht und was daraus in der Regel wird, was man anziehen kann, wenn man anziehen soll, wenn man zu diesem oder jenem Typ man geht, unter diesen oder jenen Erwartungen, ob man mit ihm nur ein freundschaftlich verhandeln will oder eine Liebesbeziehung oder beenden will und so weiter, muss man sich immer unterschiedlich kleiden. Das heißt, wenn man, und zwar, da gibt es ja sehr präzise Beschreibungen, beginnt übrigens meistens mit den Schuhen und endet mit dem Make-up. Und so, also geht von oben nach unten, von oben nach oben. Und so hat man im Grunde diese Einsicht in die Welt der Frau, ja, oder sozusagen die Lichtung des Seins, ja, des modernen Seins, die kriegt man. Die kriegt man aber nicht in der Literatur. Literatur ist stumm im Grunde. Also die heutige Literatur lernt man kaum was, ja. Sondern aus den Frauenzeitschriften lernt man eine Menge. Aus Männerzeitschriften lernt man fast gar nichts. Ja? Muss man sagen, ich habe zweimal angesehen, das ist immer nur Körperpflege. Ja? Sonst nichts. Gut, dann oder Sport, ja, oder Autos. Also das, was im Grunde zum Leben kann, sozusagen. Ja? Also ich glaube, der macht das große Geschäft des Lebens, das für die Männer so etwas macht, wie für die Frauen schon längst ist. Dann gibt es generell Ratgeberliteratur, es gibt Psychoanalyse und so weiter und so fort. Das sind alle sozusagen weiche Wissenschaften, sogenannte, die letztendlich versuchen zu sagen, was im Menschen passiert und welche Möglichkeiten hat. Aber lassen wir das analysieren. Ja? Lesen wir zum Beispiel Freud. Was sagt uns Freud? Uns Freud sagt, lesen Sie bitte, ich weiß nicht, dieses oder jenes Stück über Ödipus und so ungefähr passiert das auch bei Ihnen. Ja? Ja, oder lesen Sie Hamlet und so ist das halt. Ja? Oder Bruder Karamazov. Und so geht es weiter. Ja? Lesen wir den Jung, ja, da gibt es ja auch Literaturliste. Ja? Lesen Sie diesen Roman, lesen Sie jenen Roman. Nur geht ein bisschen in die östliche Richtung, also da werden auch indische Ramayana oder Ramayana oder sowas auch vorgeschlagen. Ja. Aber im Grunde, es bleibt alles bei der Literatur. Das heißt, wenn man auch von der Literatur weggeht oder von der Kunst weggeht, aber gleichzeitig diese Funktion behalten will, dann entweder verweist man auf die schon existierenden Literaturvorlagen und deutet sie anders um oder schreibt sie um, oder man schreibt wie die Frauenzeitschriften so etwas wie ein Kurzroman. Ja? So eine Dame zieht sich an, geht dahin, da passiert was und was. Und geht zurück. So eine Kurzerzählung von einem Kurzroman. Aber letztendlich ist es auch ein Roman. Und das bedeutet, dass es in der Tat relativ schwierig ist. Und das hat Heidegger ist gesehen relativ schwierig ist, aus dieser Verstrickung in die innere Wahrheitsschicht der Kunst sich zu befreien. Ja? Wir können kaum anders denken als in solchen Geschichten. Oder wenn wir das nicht tun, dann bekommen wir so etwas, wie ich vor kurzem gesehen habe im Fernsehen, wo eine Klasse in Aachen, ja, gefragt worden war, ich meine jetzt geografisch gesehen, gefragt worden war, was sie von der Osterweiterung, also anderer Seite, erwarten. Und so ein Mädchen hat gesagt, ja, ich habe gehört, der kostet nicht so viel wie bei uns. Ja. Also, muss man welchen fahren. Ja. Ja, das heißt, die Erschließung, also die Lichtung des Seins, ja, findet in einem gewissen sozusagen Nachrichten oder so mechanischen Zusammenhang statt. Also wir müssen uns tatsächlich fragen, wo findet diese Lichtung statt? Wo sind die Orte an unserer Kultur, wo die Wahrheit der Welt in der Kunst, das heißt durch die Beschreibung, offenbart wird und wie die Gesellschaft, in der wir leben, dementsprechend strukturiert wird. Aber die wird ganz bestimmt nicht so strukturiert, wie Heidegger das beschrieben hat. Also ganz bestimmt nicht so, dass man ein zentrales Kunstwerk voraussetzt, so etwas wie ein Geschichte Tempel oder Kirche, die das ganze historische Volk und in dem Sinne das ganze historische Volk strukturieren können, so wie es Nürnberger-Paraden waren oder Mein Kampf oder in Russland zur sowjetischen Zeit Rotplatz und Kapital oder was auch immer, sondern es gibt diese universale Bezugspunkt nicht. Es gibt eine Pluralisierung, wobei ich mich ständig frage, und das ist eine Frage, die denke ich ja irgendwie. Wir wissen doch, wie man in einer pluralistischen Welt überlebt. Das heißt, irgendwann müssen wir das wissen. Das heißt, mit dem Pluralismus ist nicht alles gesagt. Wenn mit dem Pluralismus alles gesagt wäre, dann hätten wir nur gewusst, jeweils in unserer eigenen Wahrheit zu leben. Das ist aber nicht der Fall. De facto leben wir sozusagen zwischen den Wahrheiten. Wir leben de facto in einer Welt, von der wir von Anfang an wissen, dass unsere Wahrheit jetzt nicht im Sinne, sondern Wahrheit im Sinne dieser Eröffnung, ja, diese spezifische Lebensweise, die uns eröffnet, dass wir von Anfang an die relativieren, dass wir in einer kargen Erde leben, mit diesen oder jenen Luftschlössern. Und im Grunde sozusagen ganz gut sehen und erkennen können, wie diese Luftschlösser aussehen und kennen auch die kargen Wege, die von einem Luftschloss zum anderen führen. Wir können sie beschreiten sozusagen, ohne uns zu verlieren. Das heißt, von irgendwoher müssen wir das wissen.
Ist es mir noch nicht klar, dass Kunst wirklich diese Funktion erfüllt? Ecken eine andere Funktion erfüllt hat, nämlich die eigentlich die Literatur, der Literatur zu ermöglichen. Oder vielleicht die Literatur selber, das weiß ich nicht, in diese Richtung zu kommen. Weil schlussendlich ist es die Literatur, die eigentlich diese Funktion der Kunst jeweils reflektiert hat. Und da frage ich mich, wenn das also eine Hypothese ist, ob das dann nicht Sinn machen würde, wenn wir zurückgehen würden zur Hypothese Platons, die wir letztes Mal erwähnt hatten, nämlich, dass es ja so etwas wie die Evidenz gibt. Und die Evidenz ist ja eben dieses, dass man eben in einem Status ist oder Modus oder weiß nicht, dass man ja nicht zweifelt. Und wenn das der Fall ist in einer Zeit, in der Platon gelebt hat, wo es ja schon diesen griechischen Tempel gegeben hat, aber wir wissen ja nicht genau, warum es dazu gekommen ist, könnte das nicht sein, dass es einen anderen Weg, so einen anderen Weg führen würde, dass man nämlich vielleicht, weiß nicht, dazu kommen würde, dass man eher im Park irgendwie zu dieser Richtung kommt als im Museum? Oder ja, also auf jeden Fall, es ist eine Hypothese, die für mich nicht beantwortet ist. Und ich wäre froh zu erfahren, welche anderen Denkbewegungen nach Platon und vor Descartes oder nach Descartes und ohne Heidegger es vielleicht auch noch gibt, um andere Hypothesen für heute auch aufstellen.
Ja, ja, klar. Also es ist halt so, dass in Bezug auf das Lichterlebnis, ja, wir bleiben immer noch bei Heidegger. Wir bleiben immer noch bei Heidegger insofern, dass sie immer noch eine Geschichte erzählen aus einem Roman. Und dieser Text von Plato ist ein Roman. Es ist eine Parabel. Es ist ein literarischer Text, in dem jemand beschrieben wird, der diese Lichterlebnis hat. Und sie können das nicht anders artikulieren, formulieren. Und wo auch sie immer sitzen, sei es im Museum, sei es im Park, sie können nur dieses Licht sehen, wenn diese Parabel sich erinnern. Das heißt, sozusagen, sie bleiben im Horizont des heideggerianischen sozusagen Welterschließung durch die Literatur. Ja. Es gibt aber tatsächlich andere Möglichkeiten. Diese andere Möglichkeit ist, denke ich, nur eine. Ich sehe echt keine zweite. Und die ist angesiedelt in einer Reflexion, die, sagen wir, das Programm des Antihumanismus sehr radikal weitertreibt. Bei Heidegger ist es so, dass er davon ausgeht, dass der Humanismus ist am Ende. Also die ganze Problematik beginnt dort, wo der Humanismus am Ende ist. Weil wenn ich an Menschen glaube, an den Menschen glaube, der Humanismus ist noch da, dann stelle ich alle diese Fragen nicht, ja, sondern ich sage, der Mensch weiß, wie er lebt, weil er der Mensch ist. Ja, das ist der klassische Rousseauismus. Ja. Der Mensch als l'homme naturel, jenseits jeder Kultur, jenseits jeder Überlieferung, jenseits jeder Literatur, jenseits jeder Kunst, weil er ein Mensch ist, weiß schon im Wesentlichen, was er braucht. Er braucht Nahrung, er braucht das, er braucht Vermehrung und so weiter und so fort. Also die Grunderschließung der Welt ist ihm schon gegeben durch die schlichte Tatsache, dass er so ist, wie er ist. Also wenn wir humanistisch denken, und das heißt russaistisch denken, das heißt, wenn wir denken, dass der Mensch so etwas wie hat wie ein Wesen, sollen wir ein angeborenes Mensch sein, dann ist tatsächlich diese ganze Diskussion überflüssig. Oder im Wesentlichen überflüssig. Und Heidegger beginnt damit, dass er den Humanismus, wie wir alle wissen, in Frage stellt. Und er sagt, so etwas wie das Wesen des Menschen kann eine Grundeinsicht in die Beschaffenheit der Welt nicht garantieren. Wir können sozusagen in Menschen als Naturwesen keine Garantie finden dafür, dass er diese Erschließung hat. Ja, weil wenn wir Menschen sezieren und so weiter und so fort, was finden wir? Wir finden irgendwelche Hirn, das und jenes und ich weiß nicht was, Eingeweide und so. Und das ist kein Beweis, dass der Mensch zu irgendetwas fähig ist, zumal zu einer Welteinsicht, ja, oder Welterschließung. Das heißt, die Welterschließung muss eine andere Quelle haben. Eben nicht im Menschen, sondern woanders. Und das ist die Antwort von Heidegger, dass dass es die Sprache ist, dass es die Sprache, damit auch Literatur und alles andere, oder die Kunst, das heißt eine Praxis, die man nicht direkt ableiten kann aus dem Menschsein. Weil aus dem Menschsein als Naturwesen kann man nicht direkt ableiten, dass er spricht, dass er sprechen kann. Wir können den Menschen gar gut vorstellen, Affen zum Beispiel und so weiter, die es nicht tun. Ja? Das heißt, im Wesen des Menschen ist seine Fähigkeit zu sprechen, Kunst zu machen, zu wissenschaften und so weiter, nicht beschlossen. Mensch tut das zwar, aber nicht als Teil seiner eigenen Natur. Und das bedeutet, dass damit wir uns Auskunft geben können darüber, von wo aus die Erschließung der Welt überhaupt kommt, sollen wir Richtung Menschen nicht gucken, sondern wir sollen von der Sprache selbst und seiner Praxis ausgehen, als einer jetzt zunächst einmal abstrakt genommenen, an der der Mensch nur teilnimmt. Er nimmt an dieser Aktivität teil, er beteiligt sich daran, ist aber nicht in Kontrolle oder ist auch nicht der Autor dieser Aktivität. Okay, er ist nur zugelassen sozusagen. Ja, wie gesagt, Heidegger zuzulassen. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit besteht darin, und die ist die zweite Alternative, von der ich eben sagen möchte, die in der Nachfolge von zum Teil Thomas Stearns Eliot, zum Teil Wittgenstein, zum Teil McLuhan, also Thomas Stearns Eliot in erster Linie, sicherlich, und seine Schriften zur Kultur, vor allem anglosächsischen Welt, praktiziert wird. Und die kann man so einfach, schlicht und einfach formulieren. Nämlich, zwischen dem Menschen und Tier gibt es keinen Unterschied. So etwas wie den Menschen gibt er nicht. Das ist die zweite Folge von dem Ganzen. Und das bedeutet, so etwas wie Philosophie, Kunst und so weiter, Reflexion gibt es ja auch nicht, sondern es gibt so etwas wie ein Verhalten, eine bestimmte Tierart. Ja, so wie Wittgenstein sagt, wir sprechen so wie Biber ihre Dämme bauen oder so wie Vögel in die richtige Richtung fliegen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt ein System, das sozusagen von Generation zu anderen Generation übertragbaren Verhaltensmuster, und diese Verhaltensmuster sind schlicht und einfach diejenigen, die eine bestimmte Art auszeichnen. Ja? Wir können sagen, dass die Fische schwimmen, weil sie diese Art Fische sind und schwimmen auf diese Weise. Ja? Menschen sind auch so, ja, und schwimmen auf ihre Weise und so weiter und so fort. Bei dieser Art Betrachtung stellt sich die Frage nach der Übertragung der kulturellen Muster durch die Erschließung des Seins nicht, weil die Erschließung des Seins im heideggerianischen Sinne nicht vorausgesetzt wird. Ja? Sondern es passiert so, dass die Menschen sich so verhalten, wie sie sich verhalten, weil sie sich so verhalten. Ja? Ich frage doch nicht den Fisch, warum schwimmst du da in die Richtung? Ja? Wie siehst du den Sein, das Sein deines Daseins? Ja? Wie siehst du das Ziel deines Lebens? Willst du sozusagen deine Pflicht erfüllen oder folgst du deine Neigungen? Ja? Zum Beispiel so eine Frage, die man einem menschlichen Helden stellt. Ja? Dann würde sagen Thomas Tanz Eller zu Unrecht. Weil dieser Held kann diese Frage genauso wenig beantworten wie der Fisch. Ja? Zu irgendwelchen Helden zu kommen und zu fragen, warum opferst du dein Leben, ist das für das Land, für Gott oder so, macht keinen Sinn, ja, er weiß das nicht. Er macht das genauso wie der Fisch schwimmt. Wenn er aber antwortet, antwortet auch wie der Fisch vielleicht Zeichen gibt, mit irgendwelchen Worten. Ja. So. Diese irgendwelche Worte haben genauso keine Bedeutung. Das heißt, diese irgendwelche Worte sind halt irgendwelche Worte, ja, und sonst nichts. Bei dieser, weil eben die Menschen sind ja so von ihrer Artbestimmung, dass sie irgendwelche Worte benutzen. Ja. Das ist eine sehr radikale Sichtweise, die die ganze Figur der Welterschließung völlig umgeht und außer Kraft setzt. Wenn man es wirklich sehr radikal denkt, und man muss nur, also nur wenn man das radikal denkt und sagen kann, aber wenn man radikal denkt, dieser Tom Stanley Eliot Ansatz, dann von später Wittgenstein übernommen worden war, dann kann man diese ganze Linie wirklich völlig ausschalten und sagen dann, wir verhalten uns so, wie wir uns verhalten, weil wir halt so verhalten, wie wir uns verhalten, ja, so wie die Biber das tun, ja. Und dann ist es völlig absurd, zum Beispiel Vögel zu fragen, warum fliegen sie zum Beispiel nach Afrika? Hat man ihnen was gesagt? Wurden sie da unterrichtet? Gibt es in der Schule so eine Akademie für Gestaltung oder was auch immer, wo man einen dazu bringt, einzusehen, dass es so etwas wie Afrika gibt, dass es da warm ist und man dahin fliegen soll, ja? Nein! Ich sehe, sie fliegen einfach, ja? Ohne jemanden zu fragen und tun das schon seit Millionen von Jahren, ja? Und das wäre meine Antwort auf die Frage nach dem Pluralismus eigentlich, ja? Das habe ich erst losgelassen, weil ich denke, dass zunehmend die Kultur tatsächlich stirbt und stirbt und so weiter und so fort, als eine Illusion der Übertragung eines Wissens von einer Generation zur anderen. Sondern jede Generation funktioniert so, wie die Fische und Vögel funktionieren. Sie tut etwas einfach. Ja. Ohne dass irgendjemand, inklusive sich selbst, erklären hat, was, wozu, aus welchem Grund, nach welchem Beispiel und ausgehend an welche Welterschließung und so weiter, sondern sie tut dann einfach so wie es tut und dann ist sie tot. Ja? Und dann die nächste Generation tut auch so, wie sie tut und ist da wieder tot und so geht es weiter. Ja? Das heißt, bei den Menschen ist so wieder wie der Fisch. Das ist ein radikales Modell. Damit ist tatsächlich Heidegger erledigt.
Also die Vögel, die fliegen ja heute nicht mehr so schnurstracks nach Afrika. Die haben ziemliche Probleme mit ihrer Orientierung. Ja. Die Wale haben Probleme mit ihrer Orientierung. Ja. Die Forellen und die weiß ich nicht. Platon zu tun zu haben? Also das ist meine Vermutung, dass es auf ihn zurückgeht. Also dass es im europäischen Raum stattgefunden hat. Ja, ich sage das auch nicht ohne Grund, sondern es gibt ja auch andere, ich sage jetzt nicht kulturelle Zusammenhänge, weil ich weiß nicht wirklich, was das bedeutet, aber es gibt einfach andere Regionen auf dem Planet, die leben auch noch auch genauso lang, wie auch hier in Europa das gewohnt ist. Aber bei ihnen hat das irgendwie scheinbar nicht zu diesen Konsequenzen, zu diesen Resultaten geführt. Das ist also meine Hypothese, dass es doch etwas mit diesem Denken zu tun hat, das eben da mit dem, in diesem alten Griechenland irgendwie begonnen hat. Und dann bin ich auch nicht zufrieden mit dieser Antwort.
Ja, zufrieden kann man mich nicht sein, aber ich möchte einfach eine Hypothese entwickeln. Sie hat eine Hypothese. Sie haben dann nach einer Hypothese gefragt. Was ist die Alternative? Das ist die Alternative. Dass man sagt, gut, es gibt Fische, die einfach anders schwimmen, woanders schwimmen, aus welchem Grund auch immer. Ja. Auch die Vögel. Ja. Und dann ist es halt so, dass die Umgebung sich irgendwie ändert. Die Umgebung ändert sich. Ja. Da wird wo kalt und da anders wird warm und so. Und sie ändern diese Wege. Und diese Wege nicht ändern, sie sterben ja aus. Und so ist es den Menschen. Ja. Es gibt so etwas wie eine Auswahl. Ja. Das heißt, die gut Computer spielen, Geld akkumulieren, kriegen dann Kinder und Kinder spielen auch Computer. Ja. Die kein Computer arbeiten, kriegen wahrscheinlich und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt Lebensweisen, die werden tradiert, einfach dadurch, dass bestimmte Lebensweisen fortgesetzt werden können, bestimmte Lebensweisen fortgesetzt nicht werden können. Sie brechen einfach auf, weil sie einfach nicht zu keiner Lebensfähigkeit führen. Ja? Wir können ein sehr, sehr radikales Modell vorschlagen. Es gibt einen sehr schönen Aufsatz, der im Deutschen, glaube ich, nicht bekannt ist, von Koschew. Das ist eine Reaktion auf einen Text von Leo Strauss über die Tyrannis. Ja? Das ist eine amerikanische Ausgabe von Leo Strauss, Tyrannis in der Vergrabung. Und dann wird, dann sagt Koschew, seit Plato beklagen viele, dass die Philosophie, auch interessantes Modell, dass die Philosophie die Welt nicht verändert, die Menschen nicht ändert. Und sagt, das ist völlig falsch. Die Philosophie verändert die Menschen nicht, aber die Umgebung ja. Weil wäre nicht die Philosophie da, die Mathematik und so weiter, hätten wir diese ganze Computer und so weiter Kram nicht. Ja? Das heißt, die Menschen an sich ändern sich nicht, sie ändern sich aber dadurch, dass sie sich an die Wirklichkeit anpassen, sie letztendlich eine philosophische ist. Ja? Weil sie ist keine natürliche, sondern künstliche. Sie kommt nicht sozusagen von der Natur sein, sondern sie ist künstlich hergestellt von bestimmten Leuten. Er hat eine sehr elitäre Vorstellung von der Rolle der Philosophie, indem er gedacht hat, dass Philosophie wirkt nicht auf die Masse, sie wirkt auch nicht auf die Gesellschaft, sie wirkt auch nicht auf die Menschen, sie wirkt nur auf die Umgebung und Bedingungen, unter denen diese Masse sich definiert und unter denen diese Masse sich lebt, indem sie diese Umgebung künstlich modifiziert. Dann muss aber die Masse anpassen, ob sie es will oder nicht. Das ist auch ein interessantes Modell, das Modell der Kunst auch anpasst. Es ist nicht interessant, dass die anglosächsischen Modelle, und das ist ein typisch anglosächsisches Modell, die Menschen zumindest in ihrer Masse als Tiere sehen. Also wenn Heidegger so weit wie möglich versucht hat, vom Tierischen abzugrenzen, das wird ihm auch vorgeworfen von Derrida, und dort zu sagen, das Wesen des Menschen aus der Sprache, das heißt aus der absolut von der Natur abgehobenen zu erklären. Wir können auch eleganten Theorien aufstellen, die den Menschen im Menschen, oder zumindest in der Menschenmasse, ein Tier sehen, eine tierische Masse sehen, die, wenn sie sich verändert, durch die, nur durch die Anpassung an die Veränderung der, der Weltzustand. Dann kann man auch sagen, dass auch wenn, und das ist ein das ist, was Thomas Tass Eliot gesagt hat, stellen wir uns vor, die Kultur geht wirklich in England zugrunde. Ja? Das wäre das berühmte Festival und Kultur in England. Alle 50 Jahre, das war so einflussreich. War. Keiner wird irgendwelche Bücher lesen, alles geht. Und das ist, aber würde die englische Lebensweise dadurch viel ändern? Die Leute werden in die Pubs gehen, ja, sie werden Fußballspiele spielen, sie werden ihre Häuser bauen. Also im Grunde, im Wesentlichen, bleibt alles beim Alten. Und das bedeutet, dass die Engländer sind wie Tiere und nicht wie Menschen, ja, sozusagen. Die Engländer ist so eine Tierart und sie machen so, wie die Tierart sonst macht. Ja. Das ist eine relativ interessante Überlegung. Die ist eben radikal anti-heiligerisch. Das ist gar keine Frage. Gibt es ja noch Wortmeldungen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann lösen wir uns auf. Und zwar, nächste Woche gibt es ja keine Veranstaltungen.